fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Wenn irgendjemand in meinem Privatleben eine Kamera auspackt und wenn es nur auf der Familienfeier ist, dann kriege ich die komplette Krise. So.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei der neuen Folge von unserem Podcast von All You Can Stream wieder mit dabei seid. Der Podcast von TV Digital und Streaming. Der liebe Micha hat sich auch wieder herbemüht. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Micha.
Hallo Melanie, ich freue mich auch.
Ja, in noch so ein bisschen Sommerstimmung, die gerade irgendwie aufkommt. Ich weine so ein bisschen den letzten Sonnenstrahlen hinterher, beziehungsweise habe ein bisschen Angst davor, wenn es bald wieder sehr, sehr dunkel abends ist und so weiter. Ja. Aber
hast du das auch, wenn Leute sagen, ist ja eigentlich schon Herbst? Ich möchte das irgendwie nicht, ich versuche das wirklich noch weit von mir zu verdrängen und weit von mir zu weisen, weil solange das Wetter gut ist, ist Sommer. Egal, ja, welcher Monat auf dem Kalender steht.
Ja, das stimmt, das habe ich auch. Aber ich habe im Moment immer so diese wehmütigen Momente, wenn ich die ganzen Blätter auf der Straße sehe, die ja, jetzt allmählich schon runterkommen. Und ganz oft abends, wenn es dann irgendwie so um 8:30 schon so arg Richtung Dunkelheit marschiert, ja, dass ich so denke, oh nein, bitte, ich bin noch nicht so weit. Aber ja.
Ja, aber du weißt endlich, dann ist auch wieder die Zeit, wo man guten Gewissens streamen kann. Nicht, dass ich nach einer Überleitung gesucht hätte, aber es ist ja manchmal wirklich so ein bisschen, dass man wirklich ein schlechtes Gewissen hat, dann abends sich vor irgendein Gerät zu setzen, wenn das Wetter so schön ist draußen.
Ja, das stimmt. Ich hatte neulich tatsächlich auch den Moment, wo ich abends mit einer Freundin zusammengesessen habe. Trotz Sonnenschein haben wir abends zu Hause gesessen und uns einem alten Ritual gewidmet, und zwar High School Musical geschaut, was wir regelmäßig machen.
Das ist aber sehr, sehr früh in dieser Folge, dass wir Zac Efron jetzt hier abhaken können von unserem Bingo-Zettel.
Kam gerade überraschend, aber Zac Efron ist auch der Punkt, auf den ich hinaus möchte, weil sie mich gefragt hat, was macht er jetzt eigentlich so im Moment? Und ich habe mich so an Zeiten erinnert, wo man wirklich ins Kino gegangen ist, nur für eine einzige Person, wo ich immer im Bilde war, was Zac Efron jetzt als nächstes macht, und wirklich deshalb für Zac Efron auch ins Kino gegangen bin. Und deshalb meine Frage jetzt mal an dich, hattest du sowas auch? Was waren so deine Favorites, wo der Film eigentlich völlig egal war, aber du bist trotzdem ins Kino gegangen, oder kennst du das nicht, weil du zu cool bist dafür?
Nee, ich kenne das schon. Ich muss ja zugeben, dass von uns beiden gehst du natürlich deutlich öfter ins Kino. Bei mir hat das stark nachgelassen, muss ich sagen. Wenn ich aber zurückblicke, gab es schon eine Phase, wo ich, glaube ich, auch. Das ist ein gutes Beispiel, weil Tom Cruise ist so jemand, wo ich früher ins Kino gegangen bin und heute auch noch, weil der halt auch nicht so viel dreht. Das heißt, wenn er dreht, dann dreht er fürs Kino. Das ist also die einzige Möglichkeit, um die Sachen erstmal zu sehen. Und dadurch, dass da nicht so viel kommt, lässt sich das auch leichter handeln. Ansonsten ist das heutzutage, glaube ich, gibt es wenige, vielleicht noch DiCaprio, weil auch der relativ gut auswählt und man sicher sein kann, dass da jetzt irgendwie keine Grütze dabei ist. Und früher war zum Beispiel Edward Norton war ein Schauspieler, wo ich mir eigentlich, habe ich auch alles angeschaut habe, was zu einer bestimmten Zeit mit ihm kam, weil ich ihn richtig, richtig gut fand.
Aber dann hängt das bei DiCaprio ja bei dir auch weniger daran, dass es er ist, als dass du quasi seiner Meinung traust, gute Sachen auszuwählen. Jetzt stell mal vor, er würde was Schlechtes machen. Also schlecht ist ja immer relativ, ne? Aber etwas, was deinen Geschmack nicht trifft. Wärst du dann so enttäuscht, dass du dich davon erstmal erholen müsstest?
Nee, ich finde ja auch nicht alles gut, was er macht. Aber das ist dann eher so Geschmackssache, ne? Also er wird jetzt keine komplette Grütze drehen, weil er immer noch in der Position ist, dass er die begehrten Drehbücher als erster bekommt. Und wenn er ablehnt, dann kommen andere Leute in seinem Alter und können dann gucken, was übrig bleibt und so. Obwohl ich muss, wenn ich je länger so über nachdenke, glaube ich, sind es tatsächlich eher so Filmemacher, wo ich sage, irgendwie, wenn Christopher Nolan einen neuen Film hat, dann weiß ich, dass ich da hingehe. Oder wenn David Fincher einen Film hat, dann gehe ich ins Kino. egal ob jetzt die letzten vielleicht schwächer waren, aber die haben immer noch so eine Signalwirkung für mich und so einen Status, wo ich sage, da kommt meistens was Besonderes raus.
Ja, ist stark, da hast du recht. Das sind dann aber auch meistens so Filmnerds, die das dann machen, weil wenn ich immer im Umfeld frage von Leuten, Dankeschön. Also die, gerne. Für uns ist das ein Kompliment. Wenn ich bei mir im Umfeld frage, bei Leuten, die wirklich nicht so viel mit Film zu tun haben, wenn du dann sagst, es kommt ein Film von Chris Nolan, das wäre jetzt für die nicht zwangsläufig ein Grund, ins Kino zu gehen.
Das ist doch der Sänger von Coldplay.
Ja, so ungefähr wäre wahrscheinlich die Reaktion.
Und bei dir, außer Zac Efron, ist da jemand noch, den du auf der Liste hast?
Ja, habe ich auch mal so drüber nachgedacht. Aber also Himesh Patel mag ich sehr, sehr gerne, der mir unter anderem Yesterday gemacht hat. Und also den mag ich wirklich sehr, sehr gerne, aber ist jetzt auch nicht so ein Kandidat, wo ich sage, da muss ich jetzt für ins Kino gehen. Das war wirklich lange Zac Efron, war aber, glaube ich, auch so dieser Teenager-Nostalgie, die man damals noch hatte, geschuldet, hat jetzt auch nachgelassen. Also ich bin jetzt, also da war auch zu viele Sachen dabei, die mir nicht gefallen haben. Also dass ich jetzt sagen würde, ich muss Zac Efron unbedingt nochmal sehen. Aber ja.
Dazu kommt natürlich auch, dass man sich immer mehr ausrechnen kann, wann die Filme dann auch im Streaming kommen. Mhm, also die Spanne wird natürlich immer kleiner. Früher hast du wirklich dann noch viele, viele Monate warten müssen und mittlerweile geht das ziemlich schnell, ne? Und viele Sachen, muss man auch ehrlich sein, muss man auch nicht unbedingt im Kino sehen.
Ja, das stimmt. Streaming ist auch eine Alternative, womit wir wieder bei unserem Podcast wären. Micha, du hast das Programm mit dabei, aber bevor wir dazu kommen, von mir mal wieder der Anruf ist auch schön, das mag ich. Folgt uns gerne, mal lasst ein Abo da auf der Podcast-Plattform, die ihr auf eurem Handy, auf eurem Smartphone, auf eurem Tablet irgendwo habt, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erscheint und folgt uns natürlich gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast ist da die Adresse, die ihr suchen könnt. So, Micha, jetzt deine Bühne.
Ja, was haben wir heute dabei? Wir haben als erstes dabei Ein neuer Sommer. Das ist eine neue Murder-Mystery-Serie mit Nicole Kidman. Als zweites haben wir Concordia. Das ist, ja, du hast es gesehen, Dystopie kann man schon sagen, ne? Auch wenn es vielleicht gar nicht so anfängt oder sich so anfühlt, aber es ist schon so eine Zukunftsvision, wo einem wahrscheinlich so ein bisschen so ein kalter Schauer über den Rücken fährt. Es geht um KI und wie KI eine Stadt und deren Gemeinschaft überwacht. Aber ja, Dystopie, würdest du auch mitgehen?
Ja, ist ein bisschen umstritten. Wir haben ja ein Interview mit Jonas Ney mit in dieser Folge mit dabei, der sich auch nicht so ganz sicher ist, wo er das genremäßig einordnen soll. Also lass uns bei Zukunftsvision bleiben. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sollte jeder für sich selber bewerten, glaube ich.
Wobei das mit der Zukunftsvision ja auch so eine Sache ist. Also da wird es spannend, wenn wir nachher einsteigen, inwieweit das wirklich Zukunft ist oder vielleicht doch was anderes. Auf alle Fälle geht es da um Concordia. Und zu guter Letzt haben wir Jugend. Es ist kompliziert. Ist eine, ja, schon eine Besonderheit. Es ist eine deutsche, sehr klassische Sitcom, aber mit sehr modernen Themen.
Micha nannte es gerade Murder Mystery und ich habe die vergangenen Folgen ja mir neuerdings die Eigenart angewöhnt, Trends auszurufen. Und in dem Fall würde ich fast sagen, dass ich nicht so ganz daneben liege, weil ich das Gefühl habe, dass ich Filme und Serien, die sich in diese Richtung bewegen, in der Vergangenheit öfter gesehen habe in der jüngeren Vergangenheit. Wir sprechen jetzt über Ein neuer Sommer. Es sind 6 Folgen, die ab sofort bei Netflix verfügbar sind. Und Micha, bevor wir über mein Gefühl des Trends noch ein bisschen genauer sprechen, erklär doch erstmal, worum geht's denn da? Und vielleicht erschließt sich das dann dem einen oder anderen schon, warum ich diese Vermutung habe.
Das hat so ein bisschen was Therapeutisches, ne? Bevor wir über deine Gefühle sprechen. Jetzt erstmal die Fakten. Die Fakten sehen nämlich so aus. Ein neuer Sommer, 6 Episoden und Murder Mystery hast du schon angesprochen. Man könnte sagen, Who Done It hieß es früher. Ja, worum geht's? Es geht um eine Hochzeit, die stattfinden soll. Und zwar im Hochsommer in Nantucket. Das ist an der US-Ostküste. Also wir befinden uns in einem sehr, sehr wohlhabenden Milieu. Die Reichen und Schönen haben da ihre Sommerhäuser und Residenzen. Da kommt die junge Emilia ins Spiel, die ist nämlich im Begriff, Benji zu heiraten. Und Benji gehört zu einer der ja reichsten und angesehensten Familien im ganzen Ort und will dort einheiraten, scheint auch alles perfekt zu sein. Man hat so eine kleine Andeutung, dass die Mutter von Benji die Kriminalautorin ist, schon mal spannend. Schon so ein bisschen arrogant dieser neuen Frau oder neuen Schwiegertochter gegenübersteht, aber auf alle Fälle ist eine relativ kleine Feier im noblen Rahmen und dann in der Nacht vor der Hochzeit gibt es einen Todesfall. Und Die Polizei versucht halt, diesen Todesfall aufzuklären, Mord oder nicht, ist am Anfang auch noch unklar. Und schnell stellt sich dann heraus bei den Aufklärungen, irgendwie hat jeder von diesen Hochzeitsgästen ein Geheimnis und jeder ist verdächtig.
Also wir hatten in der Vergangenheit schon Produktionen, die in diese Richtung gehen. Mir auf Anhieb fallen mir jetzt erstmal White Lotus ein, was sich ja auch mit einer ähnlichen Systematik so ein bisschen beschäftigt. So hast Kinoproduktionen wie Knives Out und Glass Onion, die exakt in die gleiche Richtung zielen. Micha, wie sehr hattest du denn jetzt tatsächlich das Gefühl, dass sich das ähnelt oder haben sie dem Genre irgendwie nochmal was Neues oder anderes hinzugefügt?
Bei White Lotus ist ganz spannend, weil ich hatte mal ein Interview mit dem Macher gehört, dem ging das gar nicht darum. Also war diese Krimi-Handlung, also White Lotus beginnt ja auch so, dass eine Leiche auftaucht, aber dann spielt die eigentlich im Laufe der ganzen Serie keine Rolle mehr. Was interessant ist. Also klar, es wird dann aufgelöst, aber wenn du White Lotus schaust, dann hast du irgendwann auch nach ein paar Episoden vergessen, dass da noch ein Mord passiert. Und er hat auch gesagt, Mike White, der Macher von White Lotus, das ist so eine Sache, um die Leute halt zu catchen, weil er weiß genau, im Streaming-Zeitalter muss es irgendwie schnell zur Sache gehen und da ist natürlich so eine Leiche, die dann durchs Wasser schwimmt, immer eine gute Sache und es klang auch so ein bisschen durch, dass er hätte es nicht gebraucht. Aber die Umstände und der Sender hat das, glaube ich, auch ganz gerne. Insofern, ja, es gibt diese Verwandtschaft und aber bei Ein neuer Sommer ist es viel mehr tatsächlich im Fokus der Handlung, dass es darum geht, dass du eigentlich mit jeder neuen Wendung, mit jeder neuen Folge irgendwie einen neuen Verdächtigen hast. Und du erfährst halt immer mehr über die Backstory der Leute, die da in diesem Haus zusammengekommen sind. Und da stehen sich Sachen plötzlich in einer ganz anderen Perspektive dar, weil du halt plötzlich ein Gespräch nochmal nacherzählt bekommst, dass Figur A mit Figur B gesprochen hast, von denen du gar nicht wusstest, dass die irgendwie eine engere Verbindung haben. Also da ändert sich eine Menge und hast eine Menge Wendungen dort.
Ich weiß auch gar nicht, wie viel Freiraum die Drehbuchautoren da jetzt hatten, weil das basiert ja auf einem Roman, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also da werden sie ja schon sich irgendwie entlanghangeln müssen an dem Muster, was ihnen da vorgegeben wurde, hoffe ich.
Das stimmt, aber mit dem Trend liegst du, glaube ich, nicht ganz falsch. Anders als sonst manchmal mit deinen Trendausrufen. Aber da glaube ich, da ist, glaube ich, ob jetzt nun Buch oder Serie, man kann schon feststellen, dass das so ein Revival war in den letzten Jahren, dass diese Whodunits, die ja sehr klassisch sind, so auch Agatha Christie, dass die auch durch Knives Out nochmal so ein zweites Leben bekommen haben. Also sie waren nie ganz weg, aber sind jetzt nochmal populärer als früher.
Knives Out wiederum lebt auch sehr, sehr stark von der Besetzung, die da jedes Mal mit dabei ist. Aber wenn ich mir jetzt diese Produktion angucke, habe ich sofort gesehen, dass da im Mittelpunkt auch eine Figur steht, die eine nicht ganz unbekannte Darstellerin hinter sich stehen hat. Magst du ein bisschen was zur Besetzung verraten?
Ja, die von mir bereits erwähnte Mutter des Hauses, also diese leicht snobbische Kriminal-Bestseller-Autorin, wird gespielt von Nicole Kidman. Ihr Mann wird gespielt von Liev Schreiber, kennt man ja auch aus vielen Produktionen, der mir übrigens immer besser gefällt, je älter er wird. Das ist echt faszinierend. Ich habe den früher, als er jung war, gar nicht so wahrgenommen oder auch gar nicht so geschätzt, aber gefällt mir immer besser, je öfter ich den sehe.
Ein ganz toller guter Wein quasi reift.
Wie ein guter Wein, genau. Und dann deutlich jünger ist Eve Hewson. Die kennt man vielleicht aus der letzten Robin Hood-Verfilmung. Und auch, das muss man ja leider dann manchmal noch dazu sagen, zum Thema Nepo-Baby oder so, ist die Tochter von Bono, vom Sänger von U2. Und aber auch schon seit einigen Jahren tatsächlich als Schauspieler unterwegs, die ihre Sache auch sehr gut macht, muss man wirklich sagen, hier in der Geschichte. Und unter anderem ist noch Dakota Fanning dabei, die man auf alle Fälle kennen könnte. Also ist schon bis in die Nebenrollen wirklich gut besetzt. Und das ist ja auch so ein, wie du hast es ja auch schon erwähnt, so ein Markenzeichen gerade von diesen Murder-Mystery-Sachen, dass du das, weil jede Person, auch die am Anfang relativ oberflächlich oder so ein bisschen klischee-mäßig, alibi-mäßig daherkommt, dann doch noch irgendwie ein Geheimnis hat. Und das ist natürlich attraktiv für namhafte Schauspieler.
Ja, ich muss ehrlicherweise von mir sagen, und da bin ich selber ein bisschen enttäuscht, dass ich es jetzt auch bei den Agatha Christie-Verfilmungen hatte, wie Mord im Orient Express und so weiter, dass ich dann auch sofort auf die Darsteller gucke und mich interessiert, wer ist dabei. Und wenn da niemand bei ist, der mich anspricht, ich schon an dem Punkt bin, dass ich da nicht reingehen will. Ist jetzt auch hart, ne? Da wären wir wieder so beim Eingangsthema. Aber also ja. Dadurch, dass die so stark auf den Cast setzen, bin ich da auch schon so drauf fokussiert, dass ich das, also bin ich nicht stolz drauf.
Diese Hercule Poirot-Reihe, die hat natürlich die Latte auch sehr hoch gelegt. und haben dann, es gab ja drei Teile bisher, und dann eigentlich mit jedem Teil auch ein bisschen sind sie abgerückt von diesem All-Star-Cast, weil es natürlich auch teuer ist und dann guckt man halt, wer dann wirklich für die Rolle passt. Du siehst gerade so fragend aus.
Ich frage mich, was der dritte war. Wir haben Mord im Orient Express, wir haben Tod auf dem Nil. Und was ist
das dritte war dann diese Geschichte in Venedig, was dann zu Halloween in Venedig in einem Haus, was natürlich auch schon nochmal ein anderes Setting ist und nicht ganz so exotisch wie vielleicht die ersten beiden. Und da wurde es dann auch ein bisschen unbekannter, was die Stars betrifft.
Der war auch sehr düster. Den habe ich im Kino gesehen. Bin ich nicht mit so einem guten Gefühl rausgegangen. War sehr düster. Naja, anderes Thema. Lass uns bei Ein neuer Sommer bleiben. Das ist nämlich weniger düster. Das spielt nämlich im Sommer und an der Küste. Weil wie viel trägt denn jetzt die Kulisse dazu bei, diese Serie zu dem zu machen, was sie ist?
Ach, das ist schon schön, muss man echt sagen. Also für Leute, die dann irgendwie den Sommer ein bisschen verlängern wollen, man ist da an der US-Ostküste und das ist schon malerisch. Und dafür ist diese Autorin auch sehr bekannt, diese Ellen Helderbrand, die den Roman geschrieben hat, die jetzt dieser Serie zugrunde liegt. Die ist da eine ziemlich große Nummer, hat schon ganz viele Romane geschrieben. Jetzt, das ist ihr erster Krimi. Die anderen waren dann eher so im Bereich dann auch Romanze oder normale Dramen. Aber fast immer spielt wirklich diese Umgebung dort eine feste Rolle. Und das sieht schon schön aus. Da würde man schon gerne mal, oder ich würde da auch schon gerne mal einen Sommer verbringen. Allerdings nicht unter diesen Leuten, weil da tun sich Abgründe auf.
Möglichst ohne Todesfall wahrscheinlich auch.
Idealerweise, ja.
Wie hat es dir denn gefallen? Lass uns da nochmal ein abschließendes Wort zu erwähnen.
Ich meine, du hast es ja schon kurz angedeutet. Ich muss echt sagen, die Serie beginnt mit einer Enttäuschung, muss man sagen. Weil gerade dieses eine Leiche dort und dann kommt der Flashback und erzählt, was vorher geschah, das ist ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Also du hast White Lotus schon erwähnt, Big Little Lies, gleiches Prinzip. Und auch die Besonderheit bei beiden war ja auch, dass du weißt nicht nur nicht, wer der Täter ist, du weißt auch nicht, wer das Opfer ist am Anfang. Und das kannst du halt nur ein paar Mal machen, bis es dann irgendwie ein bisschen veraltete wirkt. Zumal ja auch Nicole Kidman bei Big Little Lies ja auch mitgespielt hat. Ich
hab grad dran gedacht, sehr ähnlich dann wiederum.
Ja, und wie gesagt, diese Serien, da spielt der Mordfall dann auch irgendwann keine Rolle mehr. Das ist hier ein bisschen anders bei diesen 6 Folgen Ein neuer Sommer. Und die haben auch gesagt, dass sie sich auch ein bisschen haben inspirieren lassen, auch von Big Little Lies. Dann aber muss ich sagen, dann ist die Serie doch spannender, als der Titel es vermuten lässt. Was nicht schwer ist, wenn du eine Serie Ein neuer Sommer nennst, das gebe ich zu. Und da muss ich echt mal sagen, also Netflix, das können wir damit bitte aufhören, dass wir Serien, eine Thriller-Serie, was es letztendlich ist, oder ein Murder Mystery Ein neuer Sommer nennen. Also,
ja, aber Buchvorlage, ne? Also ja, ich glaube, da wollten sie jetzt dranbleiben. Ja, wahrscheinlich.
Ich weiß, auf Deutsch heißt es Ein neuer Sommer. Im Englischen heißt es The Perfect Couple. Und das kann ja dann nochmal ironisch sein, aber Ein neuer Sommer ist so nichtssagend.
Ja, ich hatte auch was anderes erwartet, ja.
Ja, aktuelles Beispiel ist Diplomatische Beziehung mit Carrie Russell. Wo du sagst, von wegen, also ich will jetzt keine Doku gucken, aber es gibt halt schon eine deutsche Serie, die heißt Die Diplomatin, was sie wahrscheinlich gemacht hätten, wenn es. Aber gut, aber da wünsche ich mir ein bisschen mehr Kreativität. Also so wie in den 80ern, wo wirklich dann alle Lauf völlig freigedreht haben, wenn es darum ging, deutsche Titel zu haben.
Jetzt kommt Micha wieder mit Damals war alles besser. Ich merke
genau. Wir sind an dieser Stelle der Podcast-Folge angelangt. Aber ich muss sagen, du merkst auch daran, der Untertitel von Ein neuer Sommer ist Ein tödlich perfektes Leben. Also da muss schon so habe ich auch geguckt. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Aber
also ein tödlich perfektes Leben.
Ja, also da klingelt ja gar nicht, ist völlig überfrachtet. Ja. Aber die merken halt von wegen, Ein neuer Sommer war jetzt vielleicht keine gute Idee und wir müssen es machen, weil der Roman so heißt. Aber ich weiß nicht, ob du so viele Leute den Roman gelesen haben in Deutschland, dass sich das gelohnt hat. Wie dem auch sei. Also es ist besser als der Titel, es ist spannend. Es ist, erreicht aber nicht die Qualität von Big Little Lies oder The White Lotus. Aber es hat schon seinen Reiz, immer mehr zu erfahren und wie sich da plötzlich irgendwelche Beziehungen auftun und Eifersucht und Affären, das Übliche halt.
Wenn ihr dem Trend also aufgesessen seid, dann können wir euch empfehlen, Ein neuer Sommer. Alle 6 Folgen sind ab sofort bei Netflix verfügbar.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
KI ist unser nächstes Thema und es ist ja ein Thema, was immer mehr Lebensbereiche betrifft. Und warum sollte da ausgerechnet Serienmacher eine Ausnahme machen? Wir sprechen ganz konkret über Concordia oder Concordia, wie ich es gerne nennen würde, habe ich gerade im Vorgespräch gesagt. Aber es heißt Concordia. Es geht um eine, ist ja auch eine Stadt in Schweden. Insofern bleiben wir bei Concordia. Mhm. Ist ab 14.09. in der ZDF-Mediathek mit allen 6 Folgen am Start. Melanie, du hast mit einem der Hauptdarsteller, mit Jonas Ney, gesprochen. Aber natürlich immer die erste Frage, worum geht's und wen spielt Jonas Ney? Oder wäre das zu verraten schon ein Spoiler?
Ich habe ihm die Frage auch im Interview gestellt, von daher, und auch extra vorher nochmal darauf hingewiesen, dass er bitte nicht spoilert. Concordia ist, wie du es gerade schon angedeutet hast, eine schwedische Stadt und zwar eine Modellstadt. Eine Modellstadt, die komplett KI-überwacht ist. Also jeder Schritt, den die Bewohner dort tun, wird eben und von Kameras aufgezeichnet. Alles, was sie sagen, alles, was sie machen, jeder Ablauf in ihrem Körper, alles, was die Gesundheitsdaten betrifft, wird aufgezeichnet. Und es ist eine Modellstadt, in die sich die Leute freiwillig hineinbegeben haben. Unter anderem zum Beispiel, wenn du Krankheiten hast und dergleichen, bist du natürlich perfekt gesichert, weil die Leute das genau sehen, was da gerade mit dir passiert und im Blick haben, wenn sich irgendwas negativ entwickelt. Also es floriert als sehr utopischer Ort voller Harmonie und wirtschaftlichen Wachstums. Und genau dieses Konzept soll jetzt auch nach Deutschland überführt werden. Und zwar geht es in der Serie darum, dass in wenigen Tagen auch in der deutschen Stadt Koblenz eine solche Modellstadt aufmachen soll. Allerdings passiert dann in Concordia ein Mord, was in den vergangenen 20 Jahren nicht passiert ist. Ein IT-Mitarbeiter stirbt und bringt das ganze Konzept so ein bisschen ins Schwanken. Und dann werden eben Ermittler hinzugezogen, die dann erstmal gucken sollen, was da eigentlich passiert ist, wie das in einem solch perfekten Ort eigentlich dazu kommen konnte.
Das heißt, die Serie spielt in Schweden und in Deutschland?
Genau.
Ich kann mir das vorstellen. Genau. Ist das dann auch eine Co-Produktion von beiden Ländern?
Das ist eine Co-Produktion von beiden Ländern. Also auch France Television spielt da eine Rolle, Hulu Japan. Also das ist eine ganz, ganz große Co-Produktion, die da in Gang gesetzt wurde. Und ja, unter anderem Leipzig wurde gedreht, aber auch in Schweden spielt eben ein Großteil der Geschichte.
Okay, also Jonas Ney habe ich ja schon erwähnt. Kannst du ein bisschen was zum Cast sagen und zu den handelnden Figuren, die wir da treffen werden in Concordia und drumherum?
Ja, als eine der Hauptrolle ist Christiane Paul, die nämlich die Gründerin von Concordia spielt, die diese Stadt eben in Schweden einst ins Leben gerufen hat und jetzt so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass das Ganze eben ins Wanken gerät. Ruth, also deutsche Schauspielerin, Jonas Ney natürlich mit dabei, der spielt ein Gegner dieses ganzen Systems, so viel kann ich schon mal verraten, alles andere dann später im Interview. Und Ruth Bradley haben wir mit dabei, die ich ehrlicherweise nicht kannte. Und die hat zum Beispiel in Agatha und die Wahrheit des Verbrechens mitgespielt. Und ansonsten ist es halt ein Cast sehr zusammengemixt aus den verschiedenen Ländern. Und selbst wenn sie dann in ihrem jeweiligen Land Star sind, heißt es ja noch nicht, dass man sie hier kennt. Also mir haben die sonstigen Namen eben nicht wirklich irgendwas gesagt.
Ich bin ja vorhin so ein bisschen drüber gestolpert. Also Dystopie und Utopie haben wir soweit geklärt. Für die einen ist es das eine und für die anderen das andere. Aber Zukunftsvision, ja, nein. Wann spielt das Ding?
Ja, ist eine gute Frage. Ist nicht so richtig einsortiert. Also es könnte theoretisch auch jetzt spielen. Also du kannst nicht so richtig sagen, weil es ist ja eine Modellstadt. Ja. Also die könnte es in der Form ja jetzt durchaus schon geben. Es ist ja nicht so, dass das die ganze Welt beherrscht in irgendeiner Form, sondern es ist einfach ein Modell, um zu schauen, wie das funktionieren könnte. Könnte parallel jetzt schon laufen, könnte aber auch eben in der Zukunft erst realisiert werden. Also Zukunftsvision in der Hinsicht als das, ja, das, als das KI das vielleicht in den nächsten Jahren tatsächlich irgendwie ermöglichen könnte, solche Städte eben einzuführen.
Wie viel Science Fiction steckt denn in dieser Serie? Weil KI, klar, kennen wir alle und wird immer wichtiger. Inwieweit ist diese Technologie, die da gezeigt und eingesetzt wird, heute schon Realität oder halt Zukunftsmusik?
Ja, das ist, das müsstest du vielleicht einen Wissenschaftler fragen.
Ich der ist ja gerade nicht da, deswegen frage ich dich.
Wie weit das da ganz
schon fortgeschritten ist. Aber für dich als Zuschauerin wirkt das so, als ob das wirklich unmöglich ist und die wirklich dann halt ja nochmal richtig überdreht haben oder ist das alles so nachvollziehbar, dass man sich denken könnte, ja, sowas, davon sind wir entweder nicht weit entfernt oder das könnte es jetzt schon geben.
Ich finde, das macht es ja so schlimm an der ganzen Sache, weil ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, ja, das ist durchaus eine Option, die möglich wäre, weil dieses Konzept einer Stadt, was eben komplett Überwachung hat mit Kameras und allem Pipapo, ich müsste mich dem gegenüber ja offen zeigen. Ich müsste einfach nur sagen, ich stimme dieser Komplettüberwachung zu und ich lasse zu, dass meine Daten eben in jedweder Hinsicht erfasst werden können, dann halte ich das für ein System, für eine Technologie, die durchaus auch schon in der Form in ein paar Jahren, also wie gesagt, ich kann es jetzt nicht ganz einschätzen, aber Anwendung finden könnte, das ist für mich jetzt nicht so weit hergeholt. Und genau das trägt dazu bei, dass es das eigentlich noch beklemmender macht, weil ich finde die Vorstellung, dass man mich 24/7 überwacht, dass man alles tut, dass man weiß, mit wem ich rede, mit wem ich Kontakt habe, wann ich auf die Toilette gehe oder sonst irgendwas, dass das alles dokumentiert ist, finde ich nicht cool. Und die Tatsache, dass das so realistisch ist, macht es eben für mich noch beklemmender.
Ich hatte bei den Machern gesehen, dass da als ausführender Produzent Frank Dolger dabei ist, der insofern ein spannender Name ist, weil der auch Produzent bei Game of Thrones war und bei Der Schwarm. Das sind natürlich so die ganz großen Hausnummern. Inwieweit kann da Concordia, auch wenn es eine kleinere Produktion ist, da mithalten und wie hat es dir gefallen?
Ja, also Concordia, also ich finde das Grundkonzept wahnsinnig spannend, was dahinter steht. Das ist eine originelle Idee, die eben von der eigenen Realität nicht weit weg ist und deshalb das Ganze eben noch so ja, intensiver auch macht. Ich finde, der Serie hätte vielleicht ein bisschen mehr Schwung gut getan. Ich fand, sie kam irgendwie nur relativ langsam in Gang, aber wurde dann wiederum sehr, 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 sehr spannend. Also ich mag die Idee. Und wenn du die Idee magst, bist du mit dieser Serie schon gut aufgehoben. Wenn du mit dem ganzen Thema KI nicht so viel anfangen kannst, ist es vielleicht nicht deine Serie. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Thema halt hochaktuell ist. Also wir wissen, KI bestimmt immer mehr Lebensbereiche und greift in immer mehr Lebensbereiche ein. Und deshalb ist es vielleicht etwas, eine Frage, die ich auch mit Jonas Ney besprochen habe, die möglicherweise einen Konkurs in irgendeiner Form auch anstoßen könnte. Und ich finde, das macht so eine Serie immer schon viel wert.
Jonas Ney hast du gerade angesprochen und der kann garantiert da was mit anfangen als Technik-Nerd mit dem Thema KI. Und das Gespräch mit Jonas Ney zu Concordia hören wir jetzt mal rein.
Herzlich willkommen bei All You Can Stream. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Jonas Ney.
Hallo Melanie. Na?
Es geht um deine neue Serie. Es geht um Concordia, wo ich jetzt einige Folgen von gesehen habe. Und bevor wir jetzt da über deine Rolle und dergleichen sprechen, einmal an dich die Frage. KI ist jetzt die letzten Jahre massiv auf dem Vormarsch. Wie ist denn das jetzt bei dir? Löst es bei dir eher Angst oder löst es eher Begeisterung aus, wenn du dir diese Entwicklung so anschaust?
Ja, ich bin schon eher auf der begeisterten Seite, glaube ich. Immer so ein bisschen mit gewissem Respekt vor dem, was noch so alles kommen kann oder auch nicht. Aber ich bin so totaler Technik-Nerd. Also ich arbeite ja auch als Filmmusikkomponist und gerade so auf der audiophilen Side of Life gibt's da doch sehr, sehr viel zu entdecken und sehr spannende Entwicklung und ich bin auch so, also mein ganzer YouTube-Algorithmus, ich habe so, wenn ich da so durchscrolle, sind irgendwie nur irgendwelche How-Tos und irgendwelche Testergebnisse von irgendwelchen neuer Technik und irgendwelche Tutorials. Also ich bin da total am Zahn der Zeit, kann man so sagen, und schon auch sehr begeisterungsfähig, was so technische Entwicklung angeht. So insofern, ich glaube fest daran, wenn ich da ganz, ganz nah am Zahn der Zeit bleibe, dass ich dann auch Risiken minimieren kann.
Ja. Jetzt geht's um Concordia und da steht eine Stadt im Mittelpunkt, die quasi komplett KI überwacht ist. Magst du deine Rolle da ein bisschen umschreiben? Wen spielst du denn da konkret?
Also es geht um diese Stadt Concordia, so ein Pilotprojekt, in dem rund um die Uhr die Bewohner dieser Stadt mit Kameratechnik und Audiotechnik überwacht werden und ihnen damit ein noch lebenswerteres Leben gegönnt werden soll. Diese Stadt ist in Schweden und Leon, also mein Charakter, ist nicht in Schweden, nicht in Concordia, sondern ist irgendwo in Deutschland, man weiß nicht genau wo bald ein neues Pilotprojekt hochgezogen werden soll, nach dem Vorbild Concordias. Und Leon versucht in der totalen Überzeugung, dass diese Überwachungsstaat-ähnlichen Strukturen immer auf Lügen aufbauen und immer von denen immer Gefahr ausgeht, versucht er das mit allen Mitteln zu verhindern. Er ist Hacker, er ist Aktivist. Keiner weiß so genau bis zum Ende der Serie, wie weit er sonst noch gehen würde, um diese Entwicklung aufzuhalten.
Ich finde das
groß. Also man könnte auch sagen, er ist sehr radikaler Datenschützer.
Was ja aber generell erstmal nichts Schlechtes ist, wenn man von dem Radikalen erstmal absieht. Ja. Ich finde das Szenario ganz spannend, weil du hast ja wirklich komplett Überwachung und was, also es wird am Anfang der einzelnen Folgen immer sehr, sehr positiv dargestellt, auch was zum Beispiel Gesundheit betrifft, weil man ja auch Krankheiten und dergleichen gut herausfiltern kann. Gleichzeitig ist es natürlich, dass du überhaupt gar keine Privatsphäre hast. Als du das Drehbuch das erste Mal gelesen hast, wie bist du da rangegangen? Wie konntest du dir erklären, dass es überhaupt Leute gibt, die diesem Szenario zustimmen, die das begeistert entgegennehmen, in so einer Stadt zu leben? Bei mir ging es, also ich finde es ganz erschreckend und ich weiß nicht, wie es dir geht, also vielleicht siehst du es anders, aber für mich war es ein ganz beklemmendes Gefühl.
Ja, es hat auf jeden Fall was Beklemmendes, hat es auf mich auch gehabt, aber du und ich, wir kommen ja beide, sage ich mal, aus relativ privilegierten Verhältnissen. Wir leben in einer liberalen Demokratie und wir sind auch nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand unser Alltagsleben überwacht und quasi auf uns Acht gibt. Ne? Und das fand ich so super spannend an den Drehbüchern, als ich sie das erste Mal gelesen habe, dass wir halt nicht, wir reden ja nicht hier vom Big Brother, so, wir reden ja nicht von einem Staat, einem Überwachungsstaat, der gegen den Willen seiner Bürger oder nicht nach dem Willen fragt, ne, sondern einfach überwacht und das zu seinem eigenen Nutzen umsetzt, sondern wir reden von einem privaten Pilotprojekt einer Stadt, in der nur Menschen leben, die sich darauf einlassen, die sagen, okay, das ist für mich ein lebenswerteres Leben als das, was ich bisher geführt habe. Aus verschiedenen Gründen. Genau, du hast schon angeführt, gesundheitliche Überwachung, da sind Menschen hingezogen, die sehr, sehr intensiv überwacht werden müssen. Und wir wissen ja heute schon über Smartwatches und alles Mögliche, dass und auch Implantate, dass es da enorme Möglichkeiten gibt in der Theorie. Und es gibt aber auch Menschen, die aus Konfliktherden geflüchtet sind und sich dort sicherer fühlen. Es gibt Menschen, die sagen, sie kommen aus unstabilen sozialen Verhältnissen und ihnen wird da ein soziales Umfeld geschaffen mit von Kindergarten über sichere Jobs bis was weiß ich, ne, was sie sich wünschen. Und das fand ich eigentlich das ganz spannende Gedankenspiel an der Sache, dass man von vornherein nicht davon ausgeht, wir haben es hier. Also diese Serie geht von einer utopischen Situation eigentlich aus. Ne? Sie geht eigentlich von einem höheren etwas aus, das total philanthropische Absichten verfolgt mit seinen Bürgern so. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich mir durchaus vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die aus anderen Verhältnissen kommen als du und ich, die sagen: Okay, der Zustand, in dem ich gerade lebe, der ist so nicht lebenswert und ich kann mir eher das Opfer vorstellen, meine Privatsphäre zu opfern und dadurch dann an anderen Punkten ein besseres Leben zu führen, als so weiterzuleben. Und das konnte ich durchaus nachvollziehen. Also es wäre nichts für mich. Ich bin, wenn irgendjemand in meinem Privatleben eine Kamera auspackt und wenn es nur auf der Familienfeier ist, dann kriege ich die komplette Krise. So. Aber diese Menschen werden wirklich in diesem Pilotprojekt Concordia werden ja überall, also im Privatleben, in ihren privaten Räumen überwacht. Genau, aber unter dieser Prämisse, was ich ein spannendes Gedankenspiel finde, dachte ich, ja, man würde auf jeden Fall Menschen finden, ganz sicher, die sagen würden, okay, da mache ich mit.
Ich finde das ganz spannend. Das ist jetzt eine internationale Co-Produktion. Du hast schon gesagt, ein Teil spielt auch in Schweden unter anderem. Jetzt hast du zuletzt Der Tätowierer von Auschwitz gemacht, was ja auch ein internationales Projekt war. Ist das von dir jetzt eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte mehr international drehen, ich möchte vielleicht auch mehr in diese Richtung mich bewegen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass auf dem deutschen Markt mehr Projekte umgesetzt werden, die eine internationale Reichweite anstreben. So war es mit Concordia auch, ist ja eine Co-Produktion, aber ich habe zum Beispiel nur auf deutschem Boden, also auf Leipziger Boden gedreht als Leon. Vieles wurde aber auch, wie du schon gesagt hast, in Schweden gedreht und ich glaube, sie haben auch in Frankreich gedreht. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da geht es dann ja auch eher um die Auswertung. Ne? Es wird auf Englisch gedreht und damit ist der Ansatz da zu sagen, okay, das ist eine internationale Serie, wir versuchen sie auf dem internationalen Markt anzubieten. Und das passiert tatsächlich immer mehr. Da ist auch das ZDF irgendwie, habe ich das Gefühl, ein Vorreiter bei den Öffentlich-Rechtlichen. Bei uns ist es jetzt das ZDF und da kommen auch Co-Produktionen zustande. Das hatten wir auch schon mit dem Boot, ne? Mit der ARD, also Digetto und Sky. Sky ist jetzt wieder rausgegangen aus dem Markt. Da passiert sehr, sehr viel. Es gibt extrem viel Bewegung. Aber dieser generelle Zug der Branche zu sagen, wir machen irgendwie lokale Produktion und versuchen sie aber international auch auf den Markt zu bringen, der ist spürbar. Und so war es während dieser Produktion Concordia auch so, dass ich habe tatsächlich das E-Casting für den Tätowierer von Auschwitz, was eine Produktion von Sky UK, also eine britische Produktion war. Dieses E-Casting dafür, was die Basis war, weshalb ich die Rolle gekriegt habe, habe ich in der Mittagspause von Concordia in Leipzig gemacht.
Das ist ein bisschen lustig, weil der Tätowierer ist ja jetzt schon erschienen, bevor quasi Concordia dann erschienen ist. Ja. Das hat sich dann gegenseitig zum wieder überholt. Da möchte ich gleich noch kurz mit dir drüber sprechen, aber erstmal der Punkt, was glaubst du, inwieweit kann so eine Serie vielleicht auch dazu anregen, jetzt über das Thema KI ein bisschen mehr zu reflektieren? Weil ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist das noch gar nicht so richtig angekommen oder die verdrängen das vielleicht auch noch so ein bisschen. Ich glaube, das kann schon irgendwie einen Anstoß geben, oder?
Ja, ich glaube da auch dran und ich glaube, die Serie macht etwas ganz, also sie macht etwas basal richtig aus meiner Sicht und zwar wird nicht so mit dem großen Schwarz-Weiß-Pinselstrich gemalt. Also es gibt sehr, sehr viele Grautöne. Ich bin mir bis jetzt noch nicht ganz sicher, was es eigentlich ist. Ist es eine utopische Science-Fiction oder eine dystopische? Also es wird sehr viel mit Möglichkeiten gehandelt, die, glaube ich, alle auch noch im Rahmen des Möglichen für unsere Zukunftsvisionen liegen. Und keiner kann bei KI so genau sagen, ab welchem Status werden wir eigentlich mit unseren kognitiven Fähigkeiten, also auf welchen Ebenen werden wir von der KI eigentlich auch überholt? Also bei ein paar weiß man es schon jetzt bei der reinen Wissensansammlung, da können wir komplett einpacken, wir Menschen. Wir haben niemals eine Chance, auch nur gegen Datenbanken, die sind ja noch nicht mal dazulernen, nur gegen Datenbanken wie Wikipedia zu bestehen. Also da sind wir komplett raus, so Rechenprozesse auch nicht, keine Chance und Berechnungen aller Art. Aber es gibt natürlich viele andere Prozesse, wie zum Beispiel den Job, den du machst, den ich mache, so die sich irgendwie im künstlerischen Bereich befinden oder inspiratorisch irgendwie sind, ne? Also die irgendwie von menschlichen Fähigkeiten abhängen, wo man im Moment das Gefühl hat, Programmierer arbeiten noch daran, KI-Systeme irgendwie ebenbürtig zu schaffen, ne? Ebenbürtig zu machen mit der Leistung eines Menschen. Da wissen wir einfach noch nicht, was passiert. Ja, ich als Tech-Nerd höre mir auch sehr, sehr gerne von irgendwelchen Pilotprojekten die Pitches an und so. Da passiert sehr, sehr viel. Also ich bin da total drin. Mich interessiert das auch total. Aber selbst wenn man jetzt den totalen, also wirklich den der ersten Reihe der Forschenden zuhört, die wissen auch alle noch nicht genau, was passiert. So. Und deswegen ist Concordia, finde ich, macht einiges richtig, weil es einen Diskurs anstößt, der uns als Gesellschaften total angeht, der jetzt schon auch eine Relevanz besitzt, weil wir haben in Überwachungsstaaten wie China oder so und haben wir schon längst Strafverfolgung und auch überhaupt 24/7 Überwachung von Menschen, meist im öffentlichen Raum oder am Arbeitsplatz und KI-gestützte Gesichtserkennungssysteme, die dann zur Strafverfolgung führen und so. Es kommt auch bei uns in Deutschland der Diskurs auf, europaweit sowieso, wie ist es mit Face Recognition, wie dürfen diese Systeme eigentlich benutzt werden im öffentlichen Raum und ab wann dürfen sie angewendet und ausgewertet werden. Das sind ja auch so rechtliche Fragen, wo ich glaube, da brauchen wir einen Diskurs, den gibt es auch, den gibt es ganz viel, gerade auf europäischer Ebene. Und wir werden Regeln brauchen, wie mit jeder neuen Technik auch, die man irgendwie missbrauchen kann auf viele verschiedene Arten, werden wir auf jeden Fall Regeln brauchen und dafür braucht man Diskurs und ich glaube, dafür kann so eine Serie ja auch einen Diskurs anstoßen, durchaus.
Das ist ja auch gerade in der Schauspielerei ein großes Thema, wenn du da über den Einsatz von KI so ein bisschen nachdenkst, wo das in Zukunft hinführen kann, was das möglicherweise auch ersetzen kann. Also der Streik in Hollywood von nicht allzu langer Zeit hat sich ja auch mit der Thematik beschäftigt. Also wäre ja auch dein Job quasi direkt auch noch mit davon betroffen, wenn man da mal in die Zukunft blickt.
Meine amerikanischen Kollegen sind uns da ein paar Meter vorausgekommen und haben ja auch eine große, also die haben, glaube ich, sehr, sehr viel bewegt mit ihren Gewerkschaften. Ich selber, wir haben gerade über The Tattooist of Auschwitz geredet. Ich selber war schon mal in der Situation, dass ich geklont wurde, dass ein Avatar von mir erzeugt wurde. Also ich bin dann in Bratislava in so ein Virtual Studio gelaufen, mit ganz vielen anderen Darstellern auch und Extras, also Komparsen und KomparsInnen, Entschuldigung. Und die wurden von allen Seiten dann gescannt von verschiedenen Kameras und dann wurden Avatare erstellt, damit man nachher dieses Camp, dieses Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau digital erweitern kann und auch mit Menschen erweitern kann. Und das ist dann so einer dieser Punkte, über die es dann Streit gab, war natürlich dann die Frage, okay, inwiefern wird dann eigentlich eine Leistung ersetzt, eine menschliche Leistung, nicht eine Schauspielleistung ersetzt durch digitale Prozesse und muss man dafür dann noch bezahlt werden oder nicht? Anders ist es mit Stimmen, mit allem, was irgendwie so die persönliche Leistung als Künstler irgendwie oder als Künstlerin angeht. So, und da sind die Amerikaner uns sehr voraus gewesen und ich bin mal gespannt, wie sich das alles so für uns entwickelt. Ich bin aber, da bin ich total optimistisch. Also da bin ich total positiv, dass ich immer noch denke, es wird Bereiche geben, in denen kann man sicherlich mit KI-Systemen, mit Technik ganz viel Gutes machen, auch im künstlerischen Bereich. Und trotzdem gibt es so Menschen, Künstler, immanente Fähigkeiten, die sind so emotional und emotional bedeutet irgendwie chemisch und nicht algorithmisch. Ich glaube, das ist das, wonach wir ganz oft in Kunst auch suchen als Zuschauer. So geht's mir auch. Wenn ich ein Buch lese oder wenn ich einen Song höre oder wenn ich eine Serie oder einen Film gucke, dann suche ich schon immer nach dem sehr individuell emotionalen des Schöpfers oder der Schöpferin. So, das ist das, was mich total interessiert. Mich interessiert da nicht das Generische oder das Reproduktive. Und das ist ja letztlich das, was eine KI ausmacht. Sie lernt ja von. So, und natürlich lernen wir Menschen auch von, aber wir sind auch extrem lernresistent. Also die Forschung sagt halt, wir verhalten uns zum großen Teil nicht rational, also nicht algorithmisch, sondern wir verhalten uns zum großen Teil emotional. Und das ist ein chemischer Prozess. So, und das ist die eine Sache, die kann man uns nicht nehmen. Das ist auch nicht immer zu unserem Guten gewesen, aber die kann man uns nicht nehmen. Und die macht in der Kunst ganz viel Gutes und auch Schlechtes. Kann auch schlecht werden, aber ganz viel Individuelles, wonach wir suchen.
Jonas Ney, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Melanie. War schön.
Alle Leute, die diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, werden sich erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit gerade mit ein bisschen Verspätung, ich gebe es zu, aber manchmal dauert es bei mir eben ein bisschen länger, die Sitcom How I Met Your Mother geschaut habe. Und ich hatte so einen kurzen Flashback, als ich das erste Teaserbild zu der Produktion gesehen habe, die jetzt kommt. Es geht nämlich um Jugend. Es ist kompliziert. Ab dem 6.9. in der ZDF-Mediathek verfügbar. Es sind 8 Folgen. Und das Bild, was ich jetzt beschreibe, ist ist so eine Barbank, wo eben junge Leute alle nebeneinander sitzen und sich in meiner Vorstellung wahrscheinlich über das Leben unterhalten. Aber das ist ja wirklich so das Hauptszenario, der Hauptschauplatz von How I Met Your Mother. Micha, inwieweit zieht sich das denn jetzt da durch? Um was geht es in der Serie?
Ja, das ist schon die richtige Fährte, weil wir haben es mit einer sehr, sehr klassischen Sitcom zu tun, die jetzt keine Lacher hat, vom Band oder vom Publikum aufgenommen ist. Aber ansonsten ist das wirklich, wie man es auch schon aus den 90ern kennt, eine Gruppe von Leuten, alle so grob im gleichen Alter. Hier sind es 4 Freunde, Mitte 30er. Insofern auch dieser Titel Jugend passt nicht so ganz, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen eher ironisch gemeint.
Ich
muss auch hier wieder ein bisschen lästern wieder über den Titel. Das scheint sich ja heute durch die ganze Sendung zu ziehen. Also 4 Mit-30er sind Freunde, sind WG-Genossen, wohnen im gleichen Haus und es geht dann in diesen kurzen Folgen, das sind so 22 Minuten, auch das sehr, sehr klassische Sitcom-Format, um Liebe in Zeiten von Tinder, es geht um toxische Beziehungen zu Katzen, es geht um feministische Fahrradläden und es geht halt um Freundschaft.
Geht um Freundschaft, ist schön. Aber das mit dem Jugend habe ich lustigerweise auch gedacht. Ich habe mir die Darsteller so angeguckt und gedacht, naja, also ja, ihr seid jung, aber wenn der Titel lautet Jugend, es ist kompliziert, stelle ich mir so eher so 18-, 19-Jährige vor und nicht irgendwie Mitte 30. Absolut. Wobei ich als 30-jährige Person würde ich natürlich auch noch sagen, das ist jung, ne? Also das ist ja jetzt das nächste. Ja.
Das sowieso. Quasi jung. Aber es ist ja auch so ein Zeichen der Zeit, dass sich die Jugend immer mehr weiter nach hinten zieht. Ne? Also auch diese Phase der Orientierungslosigkeit, was mache ich mit meinem Leben, wo will ich hin und wer bin ich eigentlich, das wird schon verlängert. Und das ist vielleicht heute länger, als es früher war.
Ja, das ist akut, glaube ich, auch länger, als es früher war. Man darf nicht vergessen, dass wir auch eine Pandemie hatten. Kommt auch noch damit rein. Die hat das Ganze so ein bisschen auf Stillstand gelegt. Okay, ist jetzt ein anderes Thema, über das wir diskutieren. Aber ich glaube, das ist tatsächlich hochaktuell, dass sich das so ein bisschen nach hinten verschiebt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir jetzt die Zuschauer angucke, die Hörer und Hörerinnen angucke, die das jetzt hier gerade mitbekommen, dass die sich fragen werden, Sitcom, cool, gab es jetzt aus amerikanischer Sicht natürlich ein paar Mal in der Form. Jetzt frage ich mich, warum sollte ich mir denn jetzt eine Variante angucken, die aus Deutschland kommt? Ich glaube, es sind viele Menschen sehr, sehr kritisch, was das deutsche Fernsehen betrifft, einfach weil sehr, sehr viele Krimi-Formate auch produziert werden und es doch sich teilweise relativ ähnelt. Was würdest du denn jetzt sagen, was macht das Format jetzt irgendwie besonders? Ist da jetzt irgendwie was Internationales vielleicht auch bemerkbar?
Also ich kann den Argwohn tatsächlich verstehen bei vielen Leuten, weil es ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ne? Du hast natürlich ein paar Leuchtturm-Sitcoms gehabt, aber aus Deutschland kam da nichts. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, privat hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte es mir nicht angeschaut, weil das halt auch so eine kleine, unauffällige Serie ist, die man dann auch in der Mediathek auch leicht überblättern kann oder vorbeiswipen oder wischen kann. Also insofern völliges Verständnis. Aber ich hätte mich total geärgert, wenn ich das gemacht hätte. Weil es eben gerade dadurch, dass es so klassisch ist und dass es aus Deutschland ist, irgendwas ist, was man wirklich seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat und auch nicht so platt, wie es vielleicht dann früher mal versucht wurde, als deutsche Sitcoms angegangen wurden. Und es ist wirklich erfrischend, das hat auch der Macher. Und da, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich es jetzt in der Mediathek gesehen hätte, hätte ich nicht gewusst, dass das von Stefan Stuckmann ist, die Serie. Und der hat zum Beispiel vorher halt auch schon Switch Reloaded gemacht, eine Heute-Show, aber halt auch Eichwald MdB gemacht. Auch so eine kleine ZDF-Serie, wo es um einen Hinterbänkler im Deutschen Bundestag geht und was der mit seinem Team erlebt und viele so Rivalitäten und sehr, sehr nah an diesen Figuren dran. Eine tolle Serie damals gewesen. Aber der hat jetzt mit seiner neuen Serie eben geplant, was zu machen, was halt keine horizontale Erzählung ist. Also jede Folge, da wird die Uhr wieder auf Null gestellt. Du kannst die praktisch, außer vielleicht die erste Folge, in jeder beliebigen Reihenfolge schauen, weil es keine Entwicklung der Figuren gibt. Und das stellt er halt wirklich auch heraus. Und das ist ja auch so das klassische Sitcom-Phänomen, dass du eben, ja, dass es wirklich um diese Situation geht. Und hier geht es wirklich um Alltagssituationen, die aber dann eben so durchgespielt werden bis zu ihrem absurden Ende. Mhm. Also ein Beispiel vielleicht, es geht zum Beispiel ums Thema Dating und die Frauenfigur, Katrin heißt sie, glaube ich, hat über Social Media oder über so einen Dating-Service hat einen Mann kennengelernt, der Witwer ist. Und sie sagt, das ist tatsächlich das ist das Beste, was passieren kann, dass du als Frau Mitte 30 einen Witwer kennenlernst. Weil, sie sagt, das ist irgendwie staatlich besiegelte Beziehungsfähigkeit, aber er ist wieder auf dem Markt ohne eigenes Verschulden.
Also so das weiß man ja nicht. Das weiß man wiederum.
Ja, klar. Das weiß man nicht, aber es ist erstmal so die Grundsätze. Und ihr Freund, das ist dann so eine platonische Beziehung zwischen den beiden, zwischen ihrem WG-Freund und so. Und die beraten sich halt gegenseitig in Liebesdingen, also wie man das auch aus Sitcoms kennt. Ne? Und der meinte, na, sei mal vorsichtig, du hast natürlich einen großen Schatten. Und der Mann scheint auch noch sehr an der verstorbenen Frau zu hängen. Aber sie lässt sich trotzdem ein auf die Dates und sie sind irgendwann zu Hause, bis sie dann ein Bild entdeckt bei dem Typen zu Hause von der Ex-Frau.
Die genauso aussieht wie sie wahrscheinlich, ne?
Sieht ihr total ähnlich. Und da denkt man, okay, das ist jetzt wirklich dann so ein Warnsignal, vielleicht dann rauszugehen. Und sie überlegt auch, aber irgendwie kommt es dazu, dass er alte Klamotten von ihrer Frau, von seiner Frau aussortieren möchte. Und ja, gibt das irgendwie zu, bis sie sieht, dass das irgendwelche coolen Markenklamotten sind von Chanel.
Oh Gott.
Und dann denkt man, ach, das sieht ja eigentlich ganz cool aus und probiert die an und das passt ihr. Ne? Und sie wird halt immer mehr so zu einem Ebenbild von dieser Ex-Frau. Und dann denkt sie sich auch von wegen, ja, aber zu den Klamotten passt dann meine Frisur auch nicht mehr, dann muss ich dann die Haare dann doch eher klassischer tragen. Und solche Situationen, also ist so in diese Richtung, du schlägst gerade die Hände vom Gesicht. Ja, es ist schon cool. Also es ist wirklich, es erinnert in den besten Momenten an Seinfeld. Und das ist eines der größten Komplimente, das ich als Sitcom-Fan machen kann.
Aber weißt du, was ich da so denke? Ich habe eher immer das Bedürfnis, also Sitcom wird zurückgesetzt, ja, ich verstehe, was du meinst, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt zum Beispiel bei Friends oder How I Met Your Mother so, dass du das Gefühl hast, es gibt doch irgendwas, was drüber steht. Irgendeine Art, also du hast die Dating-Geschichten, klar, aber ja, du hast trotzdem den Wunsch, dass er irgendwann eine feste Beziehung mit XY eingeht, beispielsweise eben immer aus dem festen Freundeskreis. Und ich höre jetzt daraus, dass es in dem Fall nicht so ist, sondern es komplett wirklich auf Null gesetzt wird.
Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Also die erste Folge ist nochmal eine Ausnahme, weil da wird auch diese WG so ein bisschen zusammengesetzt. Muss ich auch sagen, das ist eher für mich die schwächere Folge. Als es dann etabliert ist, wen sie dann dazugenommen haben, dann wird es wirklich gut, muss ich sagen. Und Ich weiß nicht, aber ich habe gesagt, ich habe das Ende noch nicht gesehen, ob es dann doch noch so eine Geschichte kommt, dass da Leute zusammenkommen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und man darf auch nicht vergessen, die haben jetzt hier 8 Folgen. Ne? How I Met Your Mother und Friends und sowas, das waren über 20 pro Staffel. Da musst du dir schon überlegen, ob du so einen Bogen dann da anlegst und mehrere Staffeln. Das ist jetzt wirklich eine kleine, feine Serie, wo solche Gedanken, glaube ich, keine Rolle spielen. Und es gibt auch ein Interview mit dem Macher, wo er auch sagt, er war irgendwie genervt von diesem Wunsch der Sender und der Streamer, dass es halt dann unbedingt immer ein Konflikt geben muss, gleich in der ersten Folge eine große Prämisse, die dann eben weitererzählt wird und dann irgendwann aufgelesen wird. Wo hatte wirklich einfach Bock, solche absurden Situationen durchzuspielen in 22 Minuten mit einem Personal, was irgendwie liebenswert ist, aber was auch im gleichen Atemzug auch totale Ärsche sind. Wo du sagst, du kannst, genau, die sind auch dann immer so ein bisschen in so einer Hipsterblase drin und sind auch nicht wirklich nette Leute, aber genau das macht's so witzig.
Falls ihr jetzt auch neugierig geworden seid, ihr habt schon rausgehört, Micha ist begeistert. Jugend, es ist kompliziert, läuft ab dem 6.9. in der ZDF-Mediathek. Micha, weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, als wir so über das letzte Thema gesprochen haben?
Vielleicht das Gleiche, was ich mich gefragt habe. Aber du zuerst.
Wäre dein Leben Sitcom würdig?
ganz bestimmt nicht. Nee, ich glaube damit, also da dann jede Woche 22 Minuten zu füllen, ich glaube, das wäre nicht so ergiebig.
Ja, ich habe mich das ein paar Mal gefragt, weil die klingen alle ja immer so cool und hip. Ja, nein, definitiv nicht. Ich erinnere mich so an Momente, wo man vielleicht früher so zu Studienzeiten oder so vielleicht doch mal an einem Küchentisch gesessen hat und irgendwelche skurrilen Geschichten gehört hat und gedacht hat, ja, das wäre jetzt richtig cool, da müsste man jetzt irgendwas draus machen. Aber das ist dann halt auch so selten, dass ich glaube, nee.
Ja, aber es sind halt, ich meine, diese Geschichten kommen ja irgendwo her, ne? Das sind ja auch Sachen, die Leute zum Teil erlebt haben und dann weitergesponnen haben. Also irgendwo kommen die Geschichten ja her, aber dass jetzt eine Person das alles in dieser Bandbreite und erlebt und dieser Intensität ist eher unwahrscheinlich insofern, glaube ich. Die Zuschauer bei Micha, die Sitcom, die wären, glaube ich, eher enttäuscht.
Ich würde gucken. Ach komm, ich würde gucken. Das ist schön. Das ist schön. Was war dein Gedanke? Das musst du jetzt noch verraten.
Weil ich so gelästert habe über irgendwelche Serientitel, die überhaupt nicht passen, also Jugend und Ein neuer Sommer, habe ich überlegt, ob wir überhaupt den richtigen Titel für unseren Podcast haben oder ob wir uns da an die eigene Nase fassen müssen.
Ja. Ja, tatsächlich sollten wir das, haben wir ja auch schon öfter diskutiert. Wir sagen ja immer die besten neuen Filme, Serien und Dokus. Ehrlicherweise haben wir aber auch manchmal welche dabei, die den Titel die besten jetzt vielleicht nicht unbedingt verdienen würden. Aber das ist ja auch manchmal schön. Man muss ja auch einordnen, darum geht es ja auch so ein bisschen. Oder eben Meinung zur Verfügung stellen. Es ist ja nicht so, dass wir den Leuten unsere Meinung aufdrängen wollen. Die können ja selber entscheiden, wie sie das finden, aber so.
Wir ändern das in die neuesten neuen Serien.
Die neuesten neuen. Hammer, Titel gekauft. Können wir gleich mal so pitchen, super. Nun denn, also wenn ihr die neuesten neuen Filme, Serien und Dokus auch in der nächsten Folge wieder vorgestellt bekommen wollt, wir sind wie gesagt am 1. und am 3. Freitag des Monats wieder immer für euch da, sprich jetzt auch wieder in 2 Wochen. Und genau, wir freuen uns und bis dahin ganz viel Spaß mit den aktuellen Produktionen, die wir vorgestellt haben. Tschüss.
Tschüss.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.